Realitätsnah geht wieder out of the box. Ich möchte versuchen, aus anderen, vermeintlich rea-fremden Bereichen Input und neue Ideen zu holen. Dieses Jahr schauen wir mal, wie der Fußballsport Big Data nutzt. Im Fußball schießen die Tore in erster Linie ja die Spielerinnen und Spieler dank Technik, Timing, Teamplay. Doch wo ist der Druck am größten, damit der Schuss sitzt? Am Ball oder heutzutage bei Big Data und Analyse von Big Data? Wie, wo, wann und warum wird am Spielfeldrand gemessen? Sind diese Daten mittlerweile die unsichtbaren Co-Trainer? Wer entscheidet da was? Viele Fragen, die ich habe. Anpfiff für eine realitätsnahe Folge, die Fußball, Daten und Digitalisierung zusammenbringt.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Ich gebe offen zu, diese Ausgabe realitätsnah, die wird für mich so spannend wie ein Fußballspiel. Ich liebe Fußball, ich mag Datenanalysen und die Anwendung von maschinellem Lernen und nun kommt auch noch alles zusammen. Mein Gast verbindet dies. Juniorprofessor Dr. Pascal Bauer, Leiter von Data Analytics beim Deutschen Fußballbund und Inhaber einer Professur für Sportinformatik an der Universität des Saarlandes. Schön, dass er heute dabei ist, auch um zu klären, ob KI irgendwann das Finale in einer Fußballpartie entscheidet. Herr Bauer, herzlich willkommen erstmal hier in diesem Podcast. Wir können vorwegschicken, Sie waren selbst mal Fußballer. Gab es eigentlich eine Panini-Spielerkarte von Ihnen?
Nee, ich glaube, Fußballer klingt so, als hätte ich das mal hauptberuflich gemacht. Dafür hat es bei mir dann nicht gereicht. Ich habe durchgehend oder bin nie über die nur teilweise über die regionalen Grenzen des schönen Saarlandes rausgekommen. So der Verein, den vielleicht die Älteren noch kennen, ist Borussia Neunkirchen. Die waren mal in der zweiten Liga, da habe ich in der Jugend gespielt. Da ging es dann auch ab und zu mal für Auswärtsspiele aus dem Saarland raus. Aber ansonsten war ich nicht auf professioneller Ebene aktiv, aber bin leidenschaftlicher Fußballer, habe auch über 10 Jahre Mannschaften trainiert, durfte vor meiner Zeit beim DFB meine A-Lizenz zufällig zusammen mit Miroslav Klose und Sebastian Kehl machen. Also habe mich immer viel mit Fußball beschäftigt.
Das ist spannend. Das allein ist schon eine spannende Erfahrung, mit den beiden einen Trainerlehrgang zu machen, kann ich mir vorstellen. Wie stellen Sie sich denn eigentlich fremden Menschen vor im beruflichen Kontext? Und welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie erzählen, was Sie machen? Das ist ja durchaus spannend.
Ich muss offen gestehen, dass ich es tatsächlich manchmal, oder dass ich mich dabei erwische, es aktiv zu vermeiden, von meiner Rolle zu erzählen, weil ich diese Kneipengespräche über Fußball nicht den ganzen Tag ertragen kann, klingt böse, aber versuche ich mich manchmal vor zu schützen. Das ist, glaube ich, einfach eine Berufskrankheit, wenn man den ganzen Tag sich mit Fußball oder Sport beschäftigt und es dann auch noch die Aufgabe ist, den Fußball so rational wie möglich zu betrachten, dann kann man mit dieser Emotionalität in der Kneipe oder an der Theke nicht immer umgehen, auch wenn das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und den Sport auch ausmacht.
Ja, wird denn oft gefragt, welcher Fußballfan Sie sind?
Das wird häufig gefragt, da bin ich auch relativ offen. Ich bin FC Saarbrücken-Fan. Das okay. Ist meine Mannschaft aus der Heimat.
Also dritte Liga.
Versuchen jedes Jahr aufs Neue aus der dritten Liga rauszukommen. Ich drücke auch immer fleißig die Daumen, bin da auch tatsächlich oft noch emotional im Stadion und emotional dabei. Aber bis jetzt hat es noch nicht gereicht und die Saison sieht es auch nicht so gut aus.
Und ist dann der große Kontrahent jetzt nicht mehr Borussia Neunkirchen, sondern Elversberg?
Auf jeden Fall. Ich würde sogar in Frage stellen, ob das überhaupt noch der direkte Konkurrent ist, weil die ja doch jetzt ein paar Jahre in der Liga drüber spielen und sehr, sehr guten Job machen. Elversberg ist von meinem Heimatort 2 Kilometer weg. Also Ach. Da habe ich auch eine Bindung zu, den gönnt man auch. Oder ich persönlich, das sehen wahrscheinlich nicht alle Saarbrücken-Fans so, ich gönne ihnen den Erfolg.
Sehr gut. Können Sie kurz Ihren Weg zur datengetriebenen Arbeit im Fußball schildern? Ist ja nicht so ganz normal, dass ein Fußballer sozusagen jetzt Professor im Saarland ist und für den DFB Daten auswertet.
Ja, ich würde ein Stück weit ausholen. Ich habe Mathematik studiert und war als Datenwissenschaftler oder Data Scientist beim Fraunhofer Institut in Kaiserslautern und habe da Daten von Industriegeräten analysiert und bin dann tatsächlich zufällig auf eine Stellenausschreibung beim DFB gestoßen. Ich hatte gar nicht aktiv danach gesucht, sondern es war wirklich Zufall, Glück, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es das gibt. Und da wurde quasi nach einem Datenwissenschaftler, mal sogar explizit geschrieben, promovierter Mathematiker gesucht. Der war ich damals nicht, habe aber gedacht, das muss ich jetzt probieren, habe mich da beworben und wurde dann glücklicherweise Anfang 2019 eingestellt und seitdem bin ich voll in die Sportdatenbranche reingerückt, hatte auch Erfahrungen außerhalb des Fußballs, beispielsweise mit Clubs gearbeitet und bin sehr, sehr froh, dass ich seitdem meine Leidenschaften für Sport und Daten kombinieren kann.
Haben Sie in Ihre Bewerbung reingeschrieben, dass Sie aktiver Fußballer sind? Also es hat doch bestimmt eine Rolle gespielt bei der Bewerbung.
Ja, ich glaube, ohne meine A-Lizenz, die ich damals schon gemacht hatte, wäre es deutlich schwerer geworden, weil es natürlich gerade, ich war die erste, sag mal, spezielle Datenrolle im DFB und da ist es auch wichtig, dass man die Sprache der Praxis spricht.
Und das, hat das System kennt.
Das System versteht und vor allem auch weiß, bei allen Analysen, die man so macht, wie kann ich das so vermitteln oder in Worte packen, dass ein Trainer oder ein Experte das auch in die Praxis umsetzen kann.
Das ist, glaube ich, auch die Stärke, die Sie mitbringen. Also man muss ja quasi Daten und datengetriebene Prozesse, man muss ja anschlussfähig sein auf das bisherige System. Das ist bei uns bei der Rentenversicherung genau das Gleiche. Die Menschen, die das jetzt in Digitalisierung, in KI umsetzen müssen, die müssen natürlich wissen, wie die Behörde spricht. Und wer das nicht weiß, glaube ich, der hat am Anfang erstmal ein paar frustrierende Erlebnisse.
Das auf jeden Fall. Ich würde aber auch behaupten, dass ich bei meinem Start beim DFB den Verband nicht vollumfänglich und in voller Gänze verstanden und gekannt habe.
Aber Sie konnten Fußballdeutsch.
Das glaube ich schon, dass das ganz gut geklappt hat.
Ja, gut. Bevor wir ins Gespräch reinkommen, auf das ich mich schon sehr freue, das hören alle, nochmal ganz kurz unsere Standardfrage in diesem Jahr. Wagen wir wieder den großen Sprung mit unserem Zeitjet ins Jahr 2040, steigen aus. Wie sieht Big Data im Fußball dann aus?
Ich glaube, es ist unfassbar schwer bis unmöglich, bei dem Tempo oder bei der Dynamik, die der technische Fortschritt so mit sich bringt, eine Vorhersage 15 Jahre in die Zukunft zu machen. Mhm. Und da denke ich nochmal an das Jahr 2022, wo ChatGPT ja doch irgendwie aus dem Nix so schnell und so produktiv kam. Klar beschäftigen sich Forscher seit 50 Jahren mit künstlicher Intelligenz und mit Sprachsystemen und auch mit generativer AI und Large Language Modellen, aber dass das dann so schnell kommt und dass das so einen Impact auf die ganze Gesellschaft hat, hätte, glaube ich, fast ein Jahr vorher, also irgendwie 2020, 2021, niemand gesehen. Und dann habe ich mir versucht, irgendwie, wenn wir jetzt 2040, 15 Jahre ins Voraus gehen, mal 15 Jahre zurückzugehen und habe mir überlegt, was hätte man denn damals vorhersagen können? Vielleicht zu meiner Verteidigung, ich war damals, bin da gerade volljährig geworden, ist schon ein bisschen her, aber da kamen ja so in meiner Jugend die ersten iPhones raus. Ich glaube, Release des ersten iPhones war 2007. Und wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich in 15 Jahren oder ein paar Jahre später live durch die ganze Welt eine Videotelefonie machen kann, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich war jetzt damals nicht irgendwie in der Tech-Szene drin und wusste, woran geforscht und gearbeitet wird. Mhm. Aber ich glaube, wenn man allein sieht, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass damals jemand eine gute Vorhersage hätte machen können, sodass ich mir das auch nicht für 2040 zutrauen würde. Das ist jetzt so ein bisschen generell, das war jetzt nicht fußballspezifisch, aber davon hängen wir ja auch ab. Ne?
Machen wir es mal so, welche Zukunft würden Sie sich denn wünschen, was das Verhältnis von Big Data und Fußball betrifft?
Also in anderen Sportarten, insbesondere im US-Sport, wir werden wahrscheinlich gleich auch über Moneyball sprechen, da geht es immer drum. Da hat man gesehen, da ist es tatsächlich so, dass Daten einen großen Einfluss auf Entscheidungen haben, auf Transferentscheidungen, auf Aufstellungen, auf taktische Systeme. Das ist jetzt im Baseball sicherlich nochmal was anderes, weil das ein sehr statischer Sport ist. Das heißt aber nicht, dass das im Fußball nicht funktioniert, sondern einfach nur, dass es schwerer ist, die mathematischen Modelle zu finden, die diesen Sport irgendwie beziffern und die uns genau sagen, der Spieler hat den Beitrag XY oder ist 3,2 Millionen wert. Und was man gesehen hat, ist, dass im Baseball wirklich die Clubstrukturen und die Entscheiderstrukturen sehr, sehr rational sind und dass da ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel aus Experten, die den Sport kennen, die die Emotionen kennen und verstehen, die auch wichtig sind, aber auch durch Datenexperten, die wirklich gehört werden und deren Modelle und Auswertungen auch einen Einfluss auf Entscheidungen haben. Und ich glaube, da ist der Baseball ganz vorne. Basketball hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel aufgeholt im US-Sport. Nordamerikanischer Raum ist da eh ein bisschen offener. Die sind da schon ein Stück weiter. Im Fußball passiert unheimlich viel, aber wir sehen immer noch viele Clubs, die doch eher traditionell ihre Millionen an Transfergelder ausgeben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da auch einfach rationaler und effizienter sind und bin relativ überzeugt, dass wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Ich habe diesen Sport ja auch selbst ausgeübt und ich habe gelernt in einem Interview, das mit Felix Magath geführt wurde, da wurde Fußball mit Schach verglichen. Und da wurde nochmal deutlich gemacht, dass Fußball ja die Mannschaftssportart ist, die die größten Unsicherheiten hat. Weil die größte Distanz zurückgelegt wird zwischen den Spielern, also zwischen den Punkten. Mhm. Der Ball wird mit dem Fuß angenommen, eine höchst unsichere Situation. Das ist ja extrem schwierig, das in Datenmodelle zu fassen, kann ich mir vorstellen. Also beim Baseball ist mir völlig klar, das ist ein sehr, sehr safer Sport. Wenn ich mir da was ausdenke, dann passiert das auch so, wie ich das will. Ja. Beim Fußball ist es höchst unsicher, dass das passiert, oder?
Es gibt natürlich mehrere Faktoren, wie die Komplexität eines Sports oder die Komplexität der Aufgabe, irgendwie eine Aktion so zu beziffern, dass ich jetzt genau sagen kann, das hat jetzt 1% oder 2% dazu beigetragen, dass wir ein Tor schießen oder ein Spiel gewinnen. Das ist natürlich komplex. Und im Fußball haben wir die meisten Spieler im Vergleich zu anderen Sportarten. Sie hatten schon angesprochen, so das Prinzip der Ballkontrolle ist nicht so klar wie im Basketball oder im Handball, wo ich den Ball in der Hand habe, oder im Baseball, wo es sowas eigentlich gar nicht gibt. Der Ball schwirrt irgendwie immer irgendwo rum. Und wenn Sie auch früher vielleicht wie ich noch auf Ascheplätzen gespielt haben, da ist Ballkontrolle nochmal was ganz anderes. Dann haben wir ganz, ganz wenige Tore, sogar wenige Schüsse, also irgendwie im Schnitt so.
Stimmt, es gibt wenige Grenzsituationen beim Fußball, also tatsächlich klare Chancen, ne?
Genau, wenige Tore und dann aber auch wenige Chancen. Wir haben irgendwie pro oder jeder zehnte Schuss führt zum Tor. Dann haben wir auch nochmal eine hohe Varianz mathematisch bei diesem quasi Zufallsexperiment, ob jetzt ein Schuss zum Tor wird. Zufallsexperiment ist, glaube ich, nicht der optimale Begriff. Aber es gibt viele Faktoren, die es schwerer machen, den Fußball zu beziffern als andere Sportarten. Deswegen ist natürlich diese Unsicherheit, ich würde es als Faktor Zufall benennen oder bezeichnen, dass die natürlich sehr, sehr groß ist.
Ja. Und das heißt natürlich auch, dass die Realität wahrscheinlich häufiger von ihren Modellen abweicht. Jetzt ist meine Frage, was haben denn Daten jetzt im Fußball für eine Rolle? Was spielen die gerade für eine Rolle? Also warum brauchen wir große Datenmengen, wenn es doch um so einen unsicheren Sport geht und man eigentlich ganz schwer nur vorhersehen kann, wer jetzt gewinnt?
Nicht nur für den Fußball, sondern so, das gilt auch für alle Sportarten und für fast alle Industriebranchen, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind drei Trends eigentlich zu erkennen oder drei Themen. Das erste ist, wir haben unfassbar viele Daten, weil die Technologie es einfach hergibt. Im Fußball haben wir, gehen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf, 1 Million von Datenpunkten pro Spiel. Mhm. Die wurden auch gar nicht aus einem reinen Sportinteresse erfasst, sondern die ersten, die eigentlich Daten erfasst haben, waren die Wettanbieter.
Ja, das
die brauchen irgendwas, um zu messen, um ihre Modelle zu trainieren. Der zweite Anwendungsfall, der häufig kommt, ist die Medienanwendung. Wir kennen alle, wenn in der Halbzeitpause eingeblendet wird, Ballbesitz 30% zu 70% Zweikampfquote. Das waren Treiber der Datenerfassung. Dann kommen häufig Schiedsrichteranwendungen, wie jetzt dieses Semi-Automated Offside Technology, wo quasi genau gemessen wird, ob es Abseits ist oder nicht. Und dann kam der Sport. Also Punkt eins ist, wir haben einfach unfassbar viele Daten, weil die Rahmenbedingungen oder die technologischen Möglichkeiten das hergeben. Punkt zwei ist, wir können Daten nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Da würde ich nochmal auf Moneyball referenzieren. Was man da gesehen hat, ist, mit Daten kann man die Leistung von Spielern einfach deutlich rationaler beziffern, als es der Scout damals konnte, der eine wahnsinnige Baseball-Expertise hat oder zumindest mal diese Datenperspektive ist eine relevante Mehrinformation zusätzlich zu dem Experten, der einen Spieler bewertet. Also zweiter Punkt, wir können bessere Entscheidungen treffen mit Daten, da bin ich überzeugt von in allen Sportarten. Und der dritte Punkt, der häufig vergessen wird, und das klingt jetzt im Fußball wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch, ist der Aspekt der Prozessautomatisierung. Also, dass wir einfach Prozesse effizienter gestalten können.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja ein Team, was jetzt, und man sagt, das Team ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist ja genau dieser optimale Prozess, dass sozusagen der Ball in optimaler Form von hin nach vorne gebracht wird und dann zum Tor führt. Ist das gemeint?
Nee, tatsächlich nicht, weil das ist ja das Schöne am Fußball, dass bei allem, was wir uns irgendwie in Forschung, Daten, Technologie, Innovation ausdenken, wir können maximal bis zur Spielfeldbegrenzung. Also wir können irgendwie noch das iPad des Trainers an der Trainerbank bespielen und wir können dem noch schlaue Sachen oder
den Co-Trainer meistens. Ach so, in time, just in time sozusagen, ja.
Können wir noch Informationen rausgeben, aber auf dem Feld, auf diesem Prozess, auf dem Spielfeld haben wir keinen Einfluss. Da werden glücklicherweise immer irgendwie 22 Spieler dem Ball hinterherrennen und am Ende hoffentlich auch mal wieder häufiger gewinnen. Die Deutschen gewinnen. Um das Zitat auch aufzugreifen.
Ja, sehr gut. Haben wir schon alle Zitate? Nee, ne?
Das ist ja schon ein Riesenunterschied im Vergleich zu einem Unternehmen, was irgendwas produziert, wo ich wirklich mit meinem Analysealgorithmus direkt in die Produktion eingreifen kann und dort Prozesse automatisieren kann. Bei uns sind es dann eher Prozesse im Hintergrund, wie bei der Gegnervorbereitung, bei der Spielanalyse, bei der Auswertung, beim Scouting, wo wir einfach Aufwände reduzieren können durch Daten.
Wir müssen, glaube ich, für die Zuhörenden das Thema Moneyball noch mal kurz aufgreifen, weil vielleicht haben es einige gelesen oder den Film gesehen, aber können Sie noch mal ganz kurz erzählen, das war ja der Game Changer. Erklären Sie noch mal ganz kurz, was da gemacht wurde, was das war.
Das war auf jeden Fall so die Geburtsstunde des Bereichs Sportdatenanalyse oder zumindest mal so der erste große Erfolg, der erzielt wurde, wo dann viele dieses Modell adaptiert haben. Und im Prinzip geht es um Baseball und der damalige Sportdirektor der Oakland Athletics, Billy Beane, der in dem Film von Brad Pitt gespielt wurde, war selbst Baseballspieler, war ein talentierter Spieler und hatte irgendwie alle Voraussetzungen körperlich perfekt und hat es nicht geschafft, also wurde gedraftet, hat es aber nicht geschafft, ein Profi zu werden. Und der hatte irgendwie immer so das Gefühl, obwohl er selbst aus dem Sport kommt, diese Entscheidungen, die die Scouts treffen, wer ein guter und wer ein schlechter Spieler ist im Baseball, die sind irgendwie gebiased oder auf Deutsch würde man sagen, Wahrnehmungsverzerrungen haben die Scouts, dass man eher auf den athletischen Spieler mit einem besonders schönen Schwung im Baseball schaut, anstatt rein auf die Fakten zu gucken, wie viele Punkte bringt er meiner Mannschaft, was im Baseball ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen mehr oder weniger schön irgendwie ausgehen kann. Ne? Viele gucken dann auf die Home Runs mit einem perfekten Schwung, aber viele Punkte werden eben auch anders gesammelt. Und was Billy Beane dann gemacht hat, ist, er hat in der Situation mit den Oakland Athletics, wo er budgetär nicht mithalten konnte mit anderen Clubs der Liga, weil die einfach einen viel geringeren Etat hatte, also er musste innovativ sein, hat er gesagt, ich vertraue jetzt ab sofort nur noch den Daten und nur noch den Statistiken und ignoriere mehr oder weniger, so wurde es dann auch im Film dargestellt.
Ja, stimmt.
Die Meinung meiner 10 Chef-Scouts, die das seit 20 Jahren machen und die zweifelsohne eine Riesenexpertise haben. Und dann waren die natürlich in der Saison besonders erfolgreich. Auch da spielt immer noch mal so ein bisschen Glück mit rein. Ne? Dann wurde die Geschichte natürlich besonders schön, dadurch, dass die Oakland Athletics mit einem Drittel des Etats der New York Yankees damals fast die Championship gewonnen haben, also über allen Erwartungen gespielt haben. Und das hat dazu geführt, dass im Baseball in erster Linie heutzutage eigentlich jeder MLB-Club ein Team von 10 bis 20 Data Scientisten haben, die genau diese Analysen machen und eigentlich die Rolle des Scouts so nicht mehr existiert. Im Baseball ist, glaube ich, nochmal krasser. Und dieses Modell hat man dann auch in anderen Sportarten adaptiert, unter anderem, das ist vielleicht wieder die Brücke zurück zum Fußball, investiert Billy Beane tatsächlich gerade intensiv in Fußballclubs und ist der festen Überzeugung, dass der Fußball jetzt da ist, wo der Baseball vor 20 Jahren war, dass wir auch einen ineffizienten Markt haben und dass es Biases bei der Vergabe von Ablösesummen einfach
gibt. FC Brentford? Der Verein ist ja auch ein typisches Beispiel, wie man im geringen Etat sich relativ lange in der Premier League halten kann.
Es gibt ein paar Beispiele. Mhm. Brentford ist auch spannend. Brentford und Midtjylland wurden von einem ehemaligen oder von einem Besitzer von einer riesen Wettfirma quasi gekauft, investiert. Ja. Und auch da liegt es ja nahe, dass da quasi datengetriebene Methoden genutzt werden. Der hat sich damals so ein bisschen mit der Schlagzeile da eingemischt, dass er sagt, wir als Wettanbieter verstehen den Fußball eigentlich besser als die Fußballer. Das hat gut geklappt. Billy Beane war mit einer US-Firma oder er ist selbst in AZ Alkmaar in Niederlanden investiert. Das ist auch öffentlich auch nachzulesen.
Relativ
erfolgreich über die letzten Jahre. Und die Moneyball-ähnlichste Geschichte, wo Billy Beane involviert war, war mit Toulouse in der französischen zweiten Liga, die gekauft wurden und dann Etat reduziert, Aufstieg in die erste Liga, französischen Pokal gewonnen. Also
richtig.
Da könnte man eigentlich nochmal so einen Film drüber drehen.
Hat auch, glaube ich, einstelliger Tabellenplatz, wenn man nicht alles täuscht. Aber stimmt.
Er ist aber jetzt schon nicht mehr drin, glaube ich.
Ach, er ist, ja, gut. Ist egal. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir mal ein bisschen technischer werden, damit unsere Zuhörenden das auch verstehen, was da passiert. Und fangen wir mal ganz basal an. Welche Datenquellen werden eigentlich verwendet, also im Fußball?
Ich würde unterscheiden einmal zwischen den Daten, die im Spiel erfasst werden. Das ist im Prinzip eine digitale Nachbildung von jedem Fußballspiel. Wir sprechen dann von Positions- und Ereignisdaten. Ereignisdaten kann man sich so vorstellen, Da sitzen geschulte Operatoren mit so einem Definitionskatalog an Fußballereignissen, also ein Pass, ein Schuss, ein Zweikampf, eine gelbe Karte.
Am Bildschirm, die sitzen am Bildschirm.
Die sitzen teilweise im Stadion. Aha. Es gibt verschiedene Methoden, teilweise im Stadion, teilweise am Bildschirm. Und die schauen sich das Spiel an und taggen dann in den Computer Pass von Müller auf Groß, Schuss von Serge Gnabry. Und um mal so ein Beispiel zu nennen, in der Bundesliga werden bei jedem Schuss bis zu 20 Subattribute erfasst. Also wird nicht nur gesagt, Schuss von Serge Gnabry in der 17. Minute, sondern wird noch genau gesagt, wo, Direktabnahme, rechter Fuß, linker Fuß. Also zahlreiche Informationen. In der Bundesliga werden da händisch pro Spiel so 2.000 bis 3.000 Ereignisse erfasst. Bei der WM, die machen das alles nochmal ein bisschen gründlicher, da sitzen pro Spiel 22 Datenerheber vom Bildschirm. Das heißt, jeder Datenerheber schaut sich einen Spieler an, sodass wir nicht nur gucken, was sie machen, wenn der Ball am Fuß ist, sondern die gucken auch, wann sich jemand an der Nase kratzt. Ich weiß nicht, ob das ein Teil des Ereignisdatenkatalogs ist. Also das ist so der erste Teil, was also, immer noch...
Im Baseball gibt's das ja auch.
das ist so der erste Teil. Der zweite Teil sind Positionsdaten, wo einfach Zentimeter genau zu bis zu 500 Zeitpunkten pro Sekunde mit den neuesten Technologien, das ist nicht der Standard und es braucht auch niemand, erfasst wird, wann welcher Spieler und oder der Ball exakt wo ist auf dem Platz. Und da denkt man wahrscheinlich immer so direkt an diese GPS-Gurte, die man manchmal im TV-Bild sieht. Die sind tatsächlich gar nicht die primär verwendete Quelle. Das nutzen viele trotzdem noch, weil sie dann noch Herzfrequenz kriegen und weil sie es dann konsistent zum Training haben. Aber wir haben in jedem Bundesliga-Stadion 15 bis 20 Kameras, hochauflösende Kameras in der Stadiondecke. Die erfassen ein Videobild. Das geht dann in Rechenzentrum und da könnte man wahrscheinlich auch sagen, eine KI rechnet dann die Position aus, also erkennt auf dem Bild aus verschiedenen Perspektiven, wo ist welcher Spieler und wie viel Zentimeter, Millimeter steht der von der Außenlinie weg.
Boah.
Und da kommen dann in der Bundesliga, wenn man es mal hochrechnet, es sind, wenn wir technischer werden wollen, irgendwie so 22 Spieler plus Ball plus die drei Schiedsrichter, also 26 Objekte, 25 Zeitpunkte pro Sekunde, dann hat man mindestens zwei Koordinaten, also X- und Y-Koordinate und dann auf die Zeit hochgerechnet kommt man irgendwie so bei 6 bis 7 Millionen Datenpunkten raus.
Pro Spiel?
Pro Spiel.
Okay.
Genau.
Ja, spannend.
Das ist viel,
ja.
Und das Ganze geht nochmal weiter, wenn man dann irgendwie die Frequenz hochschraubt oder pro Spieler nicht nur sagt, XY-Koordinate, wo ist sein Körperschwerpunkt, sondern auch irgendwie Ellbogen und Schultergelenk und Handgelenk misst, dann kommt man bei so einer WM auf über 500 Millionen Datenpunkte pro Spiel.
Wofür wird das verwendet, Herr Bauer?
Da würde ich nochmal sagen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Klar.
Und um Prozesse.
Das verstehe ich sehr gut. Ist das nicht echt viel? Diese zusätzliche Messung oder die Messung von diesen zusätzlichen Punkten, bringt das so viel Grenznutzen in der Qualität von Entscheidungen?
Es gibt schon immer eine Motivation oder eine Begründung, warum Details erfasst werden. Also Beispiel ist tatsächlich, FIFA ist deswegen auf 500 Millionen Datenpunkte gekommen, weil sie diesen Chip im Ball noch eingeführt haben. Und der misst tatsächlich mit 500 Zeitpunkten pro Sekunde. Und das ist nicht unwichtig für die Abseitserkennung, weil beim Abseits geht es ja genau um diesen Zeitpunkt, wann wird der Ball berührt, um dann zu gucken, steht dann der Spieler im Abseits. Und da hat diese Frequenz dann logischerweise eine Begründung für uns in der sportlichen Auswertung oder jetzt beim DFB, würde ich sagen, sind wir noch sehr, sehr weit davon weg, diese 500 Millionen Datenpunkte auch nur ansatzweise verwenden zu können, weil wir erstmal so viele Hausaufgaben
also,
mit unseren...
Sie sammeln die erstmal gerade.
Wir legen die in den Data Lake, wie man so schön sagt, und lassen die mal liegen, aber oft geht's ja dann auch schneller, als man glaubt.
Aber Sie machen ja was damit. Was macht der DFB mit den Daten? Also warum hat der Datenscientist? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben einmal das Thema Scouting, logischerweise. Das ist ja so ein bisschen
auch
eine
beim
Analogie
DFB
zu Moneyball.
Ach so, für die Auswahlmannschaften.
Genau, für die Auswahlmannschaften.
Klar.
Da ist es schon anders als im Moneyball, weil wir ja keine Ablösesummen oder Gehälter zahlen. Deswegen, und weil wir jetzt im Vergleich zu, wir hatten über Toulouse gesprochen, die waren in der zweiten Liga, die scouten auf einem Spielerpool von 5.000 bis 10.000 Spielern weltweit, die potenziell französische zweite Liga spielen können. Wenn es jetzt bei uns um die Nationalmannschaft zur WM 26 geht, da reden wir, und da sind unsere Trainer ja schon sehr, sehr kreativ und innovativ, aber da reden wir von maximal 100 bis 150 Spielern. Das heißt, da ist so der Mehrwert von Daten gar nicht mehr so groß.
Verstehe.
Da sind unsere Trainer so, so gut im Thema und im Bilde, dass die sich zwar immer wieder unterstützend Informationen geben lassen. Oft ist so eine Frage, wie schnell ist der, ne, wenn die denn sehen und die sehen, der kann gut Fußball spielen, ist oft die Frage, was kann der denn maximal sprinten, weil das relevant ist. Aber da ist der Mehrwert jetzt nicht ganz so groß wie bei einem Club, wo es wirklich drum geht oder wo man wirklich Millionen verdienen kann.
Welche Rolle, Herr Bauer, spielt eigentlich KI in dem ganzen Konglomerat bei Ihnen?
Ist immer die Frage, und da hänge ich tatsächlich oft dran, wie man KI definiert tatsächlich. Also ich komme aus dem Bereich maschinellen Lernen und da gibt es ja den, also im Prinzip ist für mich eine KI ein mathematischer Algorithmus, der irgendwie mit Daten trainiert wird, um eine Aufgabe zu machen. Und das, glaube ich, zieht sich konsistent durch seit dem ersten Algorithmus, der Schach spielt im Jahr 1960. Das haben wir vielleicht noch nicht KI genannt, aber ich glaube, da war der Begriff auch schon ein Thema. Bis hin zu den Large Language Modellen, die jetzt irgendwie hinter ChatGPT stecken. Und tatsächlich ist, glaube ich, ja das allgemeine Verständnis von KI aktuell eher diese Large Language Modelle und gar nicht das, was wir schon seit vielen Jahren machen mit einfach mathematischen Methoden. Das war dann damals Deep Learning oder Support Vector Machines oder einfach Regressionen. Und das ist im Fußball gar nicht so relevant aktuell, weil so diese Sprachmodelle, die können ja gut auf unstrukturierten Daten, auf Texten oder mit Texten umgehen. Und unsere Daten sind eigentlich sehr, sehr strukturiert, weil es im Prinzip Positions- oder Ereignisdaten haben. Also Freitextdaten haben wir gar nicht so viel. Natürlich muss man sich jetzt mit beschäftigen und überlegen, wie können wir das nutzen? Beispielsweise, dass vielleicht der Trainer nicht mehr mich fragen muss, schick mir mal oder sag mir mal, wie schnell der Sprint in der 12. Minute war, sondern dass er das in irgendein ChatGPT-System reinfragen kann und der sucht in der Datenbank das Ganze raus. Das könnte kommen. Mhm. Aber ich würde sagen, so die Sprachmodelle, die in aller Munde sind, sind für uns noch gar nicht so relevant. Vielleicht eher oder eher im Marketing-Medien-Kontext, wenn es um das Thema Fan-Engagement geht und ich vielleicht einen Live-Ticker durch eine KI schreiben lasse, was noch ein händischer Aufwand ist. Oder den Fan während dem Spiel mit irgendeinem System interagieren lassen und er Fragen stellen kann, wo hat denn der Gnabry eigentlich vorher gespielt oder wann ist denn der zu Bayern gewechselt oder was auch immer.
Ich habe ja gelernt in einer Folge, dass der Vorteil von Machine Learning Modellen ist, dass man nicht nur lineare Zusammenhänge annehmen kann, sondern dass man quasi die Art des Zusammenhangs offen lassen kann im Gesamtmodell, während bei Regressionen ist ja immer in irgendeiner Form eine lineare oder logarithmische Funktion dahinter.
Genau, also es gibt ja lineare und nichtlineare Regressionen und bei Machine Learning Modellen, gerade so bei diesen neuronalen Netzen oder Extreme Gradient Boosting ist ja so ein bekanntes Thema, die erfassen relativ oder fast alle irgendwie Zusammenhänge zwischen Phänomenen, wenn ich irgendwie, also
Das will ich ja sagen, bei Ihnen, den vielen Daten, die Sie haben, könnte so ein Modell ja tatsächlich nochmal so eine bessere Vorhersagekraft produzieren, weil man eben alle möglichen Formen von Zusammenhängen reinschmeißt ins System.
Absolut. Und weil wir im Fußball auch oft nicht wissen, was hängt wie zusammen, dann ist es schön, irgendwie immer alles reinzuwerfen und zu gucken. An vielen Stellen ist es aber bei uns nicht der komplexeste oder neueste oder modernste Algorithmus, der uns nach vorne bringt, sondern wir haben eigentlich immer ein Problem in der Praxis und versuchen das zu lösen. Und dann ist mein Ansatz immer die einfachstmöglichste Statistik irgendwie oder im ersten Fall vielleicht eine Regression zu verwenden und es damit zu lösen.
Spannend, spannend. Anderes Thema, was bei uns in der Reha auch immer wieder diskutiert wird, Thema Datensicherheit, Datenschutz. Sie sprachen ja darüber, dass Sie die Daten sammeln von den Spielern. Letztlich gehören die Daten ja diesen Spielern, so würde man denken. Willigen die mit ihren Arbeitsverträgen da ein, dass Daten gesammelt werden dürfen von Ihnen und veröffentlicht oder?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir mit den Spielern genauso umgehen, wie sie mit jedem Patient oder jedem Kunden bei der Rentenversicherung. Also da gelten genau die gleichen Rechte. Da könnte
muss ja
man,
eigentlich, ne? Ist ja ein Arbeitsverhältnis letztlich, oder?
Irgendwie. Genau, man kann ja logischerweise, ich meine, vieles geht ja über die Zustimmung der Spieler. Und wir setzen das genauso um, wie es regelkonform ist. Dann gibt es gewisse Dinge, die wir machen dürfen unter Zustimmung der Spieler, gewisse Dinge, die wir machen dürfen, indem wir die Spieler nur informieren. Und wir haben dann logischerweise auch ethische Aspekte, wie beispielsweise, dass wir bewusst gesagt haben, das Thema Schlafdaten irgendwo zu tracken, gehen wir gar nicht an, obwohl das wahrscheinlich mit Zustimmung der Spieler gehen würde. Was ein spannendes Thema ist mit der elektronischen Patientenakte im Gesundheitsbereich, beschäftigen wir uns oder das System Fußball sich auch gerade mit einer digitalen Spielerakte, weil auch da ist es ja im Sinne des Spielers erstmal, dass wenn der von Verein zur Nationalmannschaft kommt und wieder zurückgeht oder vielleicht nach der WM bei einem anderen Verein spielt, dass der irgendwo eine saubere Dokumentation über seine Verletzungen und Präferenzen und Maßnahmen hat, die ihm dann auch helfen, beim neuen Club schneller reinzukommen. Also auch das ist ein Thema, wo wir uns gerade damit beschäftigen, wo erstmal viel Austausch mit Datenschutzjuristen ist.
Das kann ich mir vorstellen, weil das klingt ja stark nach gläsernem Spieler. Und zwar schon, wenn er 6 ist. Zumindest was seine Spielerstatistik betrifft. Und schon interessant, wie intensiv und wie massiv sie sozusagen Daten sammeln. Ja.
Diese Aussage, die Daten gehören dem Spieler, das ist was, wo der US-Sport relativ klar darum aufgebaut ist. In Deutschland sagen mir die Juristen immer, oder so verstehe ich sie immer, Daten gehören niemandem, sondern man kann nur quasi den Eigentum an einer Datenbank, die man mit erheblichem Invest aufgebaut hat, könnte einem gehören. Und dann ist auch ein zweiter Aspekt, den finde ich fast noch viel spannender, die Daten sind ja öffentlich zugänglich und deswegen dürfen wir die nutzen. Auch das, habe ich verstanden, hat mit dem Datenschutz nichts zu tun. Also ob ich jetzt, wenn ich Daten prozessiere, die ich auf kicker.de auch öffentlich finden könnte, dann habe ich da nicht irgendwie gesonderte rechtliche Grundlagen, um Dinge zu tun, als wenn ich sie nur irgendwo verborgen hätte.
Ja, das ist richtig. Welche statistischen Modelle setzen Sie eigentlich ein? Wie genau sind Ihre Modelle? Wie genau können Sie vorhersagen, wie das nächste Spiel zwischen Freiburg und Union Berlin ausgeht?
Ich glaube, das können wir nie. irgendwie Spiel vorhersagen, wenn wir das könnten. Also die da wahrscheinlich am nächsten dran sind, sind die Wettanbieter und die machen es zumindest mal schon mal gut genug, um sich durch die Wettlust der Nation oder die geglaubte Fußballexpertise der Nation finanziell über Wasser zu halten. Im Fußball ist es ja so, dass, oder in allen Sportarten ist es ein spannendes Thema, so wie viel ist eigentlich Skill oder Talent von einem Spieler oder von der Mannschaft und wie viel ist Glück. Wenn wir vielleicht, wenn wir hier sind, irgendwie Bayern gegen Union.
Gut.
Ich glaube, da hätten wir einen relativ hohen Konsens, dass Bayern die bessere Mannschaft ist und mehr Skill, Talent hat.
Ist auf jeden Fall die teurere, das kann man schon mal so sagen.
Also wenn jetzt Bayern 10-mal gegen Union spielt, obwohl wir uns alle einig sind, dass Bayern besser ist, gewinnen die ja nicht 10-mal, sondern
das stimmt.
Union gewinnt mal so ein Spiel oder es geht auch ein paar Mal unentschieden aus.
Deswegen gehen wir ins Stadion.
Genau, und dann ist immer so die Frage, was sind die Einflussfaktoren darauf? Das kann jetzt sein, wenn Bayern dann mal verliert, kann sein, die hatten einen schlechten Tag, die hatten eine doofe Anreise, ein paar Schlüsselspieler haben schlecht geschlafen, die Ansprache war vielleicht nicht gut oder die Ansprache von einem Union-Trainer war sehr gut oder auch die Taktik, die gewählt wurde, der Matchplan von Union war besonders gut. Das ist eine Komponente, die wir beeinflussen können. Und eine andere Komponente ist auch der Faktor Zufall. Also geht der Ball an Innenpfosten oder geht der an Außenpfosten? Oder kriege ich vom Schiedsrichter, das ist vielleicht nicht Glück, aber habe ich auch nicht in der Hand, die rote Karte früh oder nicht? Und das irgendwie zu quantifizieren im Fußball, wie groß ist der Faktor Glück? Wie viel habe ich eigentlich als Trainer, Team, Mannschaft in der Hand? Und wie viel ist eigentlich das Talent von der Mannschaft? Ist eine extrem spannende Fragestellung, auch sportartübergreifend.
Das glaube ich. Und gibt es da schon erste Aussagen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, also wirklich beantworten könnten wir es ja nur, wenn wir das Spiel Bayern gegen Union 100-mal wiederholen könnten unter exakt gleichen Rahmenbedingungen.
Dann also ein Experiment
wir sagen,
sozusagen.
Dann würden wir sehen, wenn wirklich die Ansprache und alles immer gleich ist.
Und dann immer nur einen Faktor verändern und gucken, was passiert. Ceteris paribus sozusagen.
Zum Beispiel.
Ja, super.
Und das ist nicht möglich.
Da sind wir ganz bei uns jetzt, in der Reha-Wissenschaft.
Jetzt,
aber gut.
Sehr gut. Ja. Jetzt gibt's aber Forschungsansätze, die irgendwie versuchen, diesen Faktor Glück, da machen wir auch mit der Universität des Saarlandes gerade ein Projekt, wo wir versuchen, den Faktor Glück irgendwie im Fußball versus im Basketball oder im Hockey oder im Handball zu quantifizieren. Und da haben wir vorhin schon gesehen, im Basketball gibt es einfach mehr Punkte, dadurch, dass die Spielstände viel höher sind, ist es nicht so schlimm, wenn der Ball einmal an Außenpfosten, also äußere Ring, drin geht, weil das nicht so einen großen Einfluss aufs Ergebnis hat. Da gibt es schon Ansätze, dass man zeigt, dass quasi bessere Teams im Basketball deutlich konstanter gewinnen als bessere Teams im Fußball.
Aber also der Glücksfaktor scheint eine etwas größere Rolle zu spielen. Vielleicht macht das auch die Popularität des Sports aus, weil wir ist ja schon weltweit, glaube ich, mit der populärste Sport. Fußball.
Kommt immer darauf an,
was man misst, ja.
Wie man es misst, Zuschauer, Geld, Finanzkraft, auch das ist eine spannende Fragestellung. Aber ich glaube, was den Fußball ausmacht und was uns auch immer begeistert, gerade wenn wir beim DFB sind, so dieser Fokus auf WM und EM ist natürlich immer unfassbar groß. So, das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes als Bundesliga oder Champions League. Und das liegt auch daran, dass man einfach nicht weiß, wer gewinnt vorher. Also man kann das so gut machen, wie man will. Da ist ein Riesenfaktor Glück dann auch mit im Spiel.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Das glaube ich sehr gerne. Man könnte ja retrospektiv auch Datenanalysen anstellen beim Faktor Glück. Ich erinnere mich, weil wir hier gerade in Berlin sind, Union hat ja eine Zeit lang unter Urs Fischer extrem weit über den eigentlichen Möglichkeiten gespielt. Und zwar relativ lange. Also ich glaube, mehrere Jahre haben die ja die Erwartungen, die vor der Saison an sie gestellt wurden, weit übertroffen, bis hin zu einer Champions League-Teilnahme. Macht man sowas, dass man solche Verläufe sich mal anguckt und guckt, was passiert da? Ist das ein andauerndes Glück?
Ja, also genau das ist die Frage. Wenn wir so Phänomene haben, dann liegt es ja nahe, dass Urs Fischer irgendwas sehr, sehr gut gemacht hat. Also dass die entweder vielleicht im Scouting schon Spieler, die vollkommen unterbewertet sind, so à la Moneyball in ihrem Kader haben. Da sieht es vielleicht nicht so schön aus, aber trotzdem sind die unfassbar effektiv, so als Beispiel. Dann macht er vielleicht einen super guten oder mit Sicherheit einen super guten Matchplan, eine super gute Taktik. Ich weiß, die waren bei Standardsituationen sehr, sehr gut. Stimmt. Das ist so ein Faktor, wo es viele Datenanalyse-Projekte gibt, wo man aufzeigen kann, dass bei Standards eben noch ein Potenzial ist, wo auch kleinere Clubs mit gutem Training viel.
Ja, klar, weil halt auch wenige Tore geschossen werden im Fußball. Insofern kann man mit ein, zwei Ecken was.
Je nachdem, wie man es misst, 40% aller Tore nach Standards. Also auch eine krasse Zahl. Und die Bundesliga-Clubs, die trainieren bei weitem nicht 40% ihrer Trainingszeit an Standardsituationen.
Ja, also macht auch keinen Spaß, kann ich sagen, als Spieler. Ja. Gut, ich muss mal gucken. Also wir müssen das jetzt nochmal runterbrechen auf die Reha. Ich habe viel verstanden und ich habe relativ viele Parallelen gefunden. Und damit komme ich zu meinem Realitätscheck, Herr Bauer. Ich lade Sie gerne dazu ein, mit mir zu reflektieren, was das fürs Reha-System bedeutet.
Realitätscheck.
Also erstmal muss ich sagen, ist das Thema Zugang und Steuerung, also Steuerungsprozesse, das ist dasselbe. Also wir bei der Rentenversicherung versuchen ja auch herauszufinden auf Basis der Informationen, die wir von den Menschen haben, die gerade zu uns kommen und ein Problem haben, was ist die geeignete Leistung, Maßnahme, was ist der geeignete Prozess, um sie möglichst schnell und möglichst wirksam wieder zurück ins Arbeitsleben zu kriegen. Und so ähnlich ist es bei Ihnen ja auch. Sie nutzen sozusagen Daten für Entscheidungsprozesse, für Entscheidungen. Auch bei uns ist es so, dass die Daten nicht die finale Entscheidung treffen, sondern in letzter Konsequenz, das ist sogar, glaube ich, bei uns gesetzlich vorgeschrieben durch so eine EU-Verordnung, dürfen KI-Prozesse nur Empfehlungen aussprechen, weil es eben um sehr sensible Entscheidungen geht. Ne? Bei uns ist klar, medizinische, gesundheitliche Entscheidungen. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, was Sie aufgezeigt haben, ich stelle mir das jetzt vor, in einer Reha-Einrichtung, wir sind in einer Reha-Einrichtung, 3 Wochen am Stück und machen da verschiedene Therapien, sind aber auch da beim Frühstück, beim Abendessen, schlafen da auch. Wenn da so ein Datentracking erfolgen würde und das optimal eingesetzt und genutzt würde, könnte man, glaube ich, noch viel präzisere Empfehlungen und Vorhersagen anstellen, was man mit den Menschen im Anschluss tut, was sie wirklich können. Können sie diesen Arbeitsplatz noch einnehmen? Müssen sie was anderes machen? Braucht es noch eine Leistung dahinter? Das ist natürlich ein sensibles Thema, weil man die Menschen ja auch dazu bringen muss, sich da zu öffnen und der gläserne Patient zu werden. Das ist also immer wieder beim Thema Datenschutz. Ja. Aber das ist eine Parallele, die ich da sehr stark sehe, muss ich sagen.
Die Parallele ist auch relativ konkret. Bei uns heißt das Return to Play. Das ist eigentlich genau dasselbe. Ein Spieler ist verletzt und wird medizinisch betreut. Und dann ist die Frage, wann kann er wieder auf den Platz? Und dann hat man natürlich das Drängen des Arbeitgebers, der sagt, der kostet uns so viel Geld, der muss jetzt wieder auf den Platz. Aber es geht auch darum, den Spieler zu schützen. Ja. Also das ist eine Fragestellung.
Das stimmt.
Ich glaube, ich würde tatsächlich bei dieser ganzen Datenmessung, um zu verstehen, wie jetzt der Gesundheitszustand sich entwickelt, sowohl im Fußball als auch im echten Leben, versuchen, mit Daten früher anzusetzen und früher schon zu erkennen, wie kommt es denn überhaupt zu der Verletzung oder zu dem Ausfall, um dann vielleicht mehr in die Prävention reinzukommen und nicht zu reagieren.
Gutes Thema, Herr Bauer, wirklich. Also das ist tatsächlich auch, was uns umtreibt. Wie können wir an die Leute rankommen, bevor wir sie als Rehabilitanten kennenlernen? Wir versuchen momentan, unsere eigenen Daten, die wir als Rentenversicherung haben, die Erwerbsverläufe, zu nutzen, um zu sehen, gibt es Verläufe, die kritisch sind. Und wir haben gemerkt, dass diese kritischen Verläufe vorhersagen können, ob jemand in den nächsten 5 Jahren in die Erwerbsminderungsrente geht. Und das versuchen wir gerade zu nutzen und versuchen, genau diese Menschen anzuschreiben und zu sagen, hör mal, kann das sein, dass du uns brauchst? Wir machen eine Rehabilitation. Hast du gerade Schwierigkeiten? Wollen wir mal reden? Also es ist natürlich ein ganz freiwilliges Angebot, ist ja logisch. Aber die Idee ist tatsächlich, früher an die Leute ranzukommen, weil wir sind darauf angewiesen, dass die Leute einen Antrag auf Reha stellen. Also sie müssen selbst entscheiden, ob sie unser System in Anspruch nehmen. Das ist bei ihnen wahrscheinlich nicht so. Ja, und ich könnte mir das vorstellen, im Rahmen der Prävention auch am Arbeitsplatz, dass man viel mehr datengetrieben auch versuchen könnte, zu erkennen, ob der Arbeitnehmer sozusagen im roten Bereich permanent arbeitet. Ob er sozusagen overperformed. So, aber das ist natürlich auch wieder ein Datenschutzthema, wobei das ja zum Schutze der Arbeitnehmenden wäre. Aber das ist eine Vision, die ich jetzt mal hier so aufziehe. Das könnte auch spannend sein.
Ich glaube, das ist ja im Prinzip das, was wir im Sport oder im Fußball speziell machen. Wir checken den Athleten auf seinem Arbeitsplatz, bei der Arbeit. Wir versuchen irgendwie zu gucken, welchen Einfluss hat Ernährung und sonstiges Wohlbefinden oder was ich dem Körper Gutes tun kann. Darauf, ob er denn arbeitsfähig oder spielfähig bleibt. Und ich glaube, im Fußball ist dann so ein Ausfall vielleicht nochmal klarer oder früher erkennbar, weil wenn der Spieler nicht 100% fit ist und voll belastbar ist, dann kann er auf dem Niveau gar nicht spielen. Das und im Arbeitsleben schleppt man sich vielleicht mal noch ein bisschen länger durch.
Das ist richtig. Herr Bauer, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich könnte das jetzt noch Stunden weiter treiben, mit Ihnen weiter zu sprechen. Es ist ein Lieblingsthema von mir und ich liebe vor allem auch Daten im Sport. Ich gucke mir freiwillig Tabellen von völlig anderen Ländern an. Das muss ich sagen. Also es ist so schon spannend, wie man sozusagen mit Daten auch Spaß haben kann. Danke, dass Sie hier waren, Herr Bauer, und uns einen Einblick in diese Datenwelt gegeben haben im Fußball.
Sehr gerne.
Super. Bevor Sie gehen, wollen wir mit Ihnen natürlich auch noch ein Spielchen spielen, so wie wir es mit allen machen. Sind Sie bereit für ein Spielchen?
Jawohl.
Wie? Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn eine KI dem Spieler flüstert, wann er passen und wann er aufs Tor schießen soll?
Dann wäre das aus meiner Sicht eine andere Sportart als den Fußball, den wir kennen.
Wie ist denn das eigentlich, frage ich mich. Mein Sohn hat sich mit seinem Mitbewohner jetzt die neueste PlayStation geholt. Die spielen jetzt das neueste FIFA, ich weiß nicht, welches es gerade ist, 26 oder so. Und ich gucke mir das an, wenn die das machen, wenn ich da zu Besuch bin, das sieht aus wie ein reales Fußballspiel. Werden die realen Spieler irgendwann abgelöst von so einer Simulation, die dann auf Basis von Daten beruht und trainiert wird?
Das ist tatsächlich was Spannendes in diesem Jahr passiert. EA Sports, die dahinter stecken, die haben die Firma gekauft, die seit Jahren die Datenerhebung in der Bundesliga macht. Das heißt, die Daten, die jetzt in der Bundesliga mit diesem Kamerasystem und auch in vielen anderen Ligen weltweit erfasst werden, das passiert durch EA Sports. Und die haben natürlich das Interesse, logischerweise diese Realdaten irgendwie in ihrer Engine, in ihrer Spielengine so zu nutzen, dass das in der Realität näher wird.
Also da verschwimmen ja zwei Welten komplett
das
auseinander.
Das ist tatsächlich war ein Move, den wir alle nicht so vorher kommen sehen haben.
Spannend, okay.
Vorhersehen konnten.
Herr Bauer, was wäre, wenn die Kleidung der Spieler aus Self-Learning-Stoffen bestehen würde, der sich perfekt an Bewegungen anpasst?
Könnte ich mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dass das einen Einfluss hat, den man merkt. Es gibt aber tatsächlich spannenderweise einige Projekte, ich glaube Adidas war da involviert, die Materialien entworfen haben, sodass man sieht, wenn am Trikot gezogen wird, dass es für den Schiedsrichter leichter ist.
Da wird es rot, also, oder so.
Da wird es irgendwie von gelb zu rot, dass der Schiri direkt sieht, da wird am Trikot gezogen. Also solche Spielchen gibt es, ob das wirklich einen großen Einfluss auf unseren Fußballsport
aber
haben wird.
Aber es gibt ja Sportarten, wo das Outfit eine Rolle spielt, also im Sprint beispielsweise, beim Schwimmen, Skisprung. Aber Kleidung spielt jetzt nicht die große Rolle. Also mit einem 70er-Jahre-Shirt könnte Luka Modric, um ihn mal zu nehmen, jetzt immer noch genauso gut sein.
Würde ich relativ sicher behaupten.
Und er würde gut drin aussehen wahrscheinlich. Ja. Gut.
Ihm wäre es wahrscheinlich auch noch egal.
Ja, das stimmt. Was wäre, Herr Bauer, was wäre, wenn ein Robotercoach am Rand steht und mit dem Publikum Rückmeldungen austauscht?
Also ich stelle mir den Robotercoach doch sehr rational vor. Und das, was wir alle im Publikum, im Fußballstadion lieben, ist ja die Emotionalität. Also da stelle ich mir schon ein Clash vor. Was das Wort mit dem Spiel zu tun hat, kann ich ja nicht so ganz greifen. Aber.
Das ist ja manchmal auch eine spontane Aktion von einem Trainer, wenn er in der 58. Minute plötzlich drei Leute rausholt, weil er denkt, jetzt hat er die Eingebung. Das ist das ist ja ein irrationales Element, glaube ich, der Mensch, immer. Ja. Das würde man komplett ausblenden.
Ich hänge an dem Punkt, dass der Robotercoach mit dem Publikum interagiert. Das mit den Spielern.
Ja,
okay.
Na, machen wir es mal mit den Spielern. Was wäre denn, wenn er mit den Spielern interagiert? Würden die Spiele besser gecoacht? Was meinen Sie?
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass der Einfluss von einem Trainer im Live-Spiel, ich hoffe, da trete ich jetzt keinem auf die Füße, aber gar nicht so groß ist, wie man denkt. Für die ist es ja allein schon schwer, irgendwas reinzurufen, dass die Spieler das überhaupt hören in so einem 80.000 Stadion. Also
darum gibt es ja auch immer die Zettel, die Einwechselspieler mitnehmen aufs Feld.
Zum Beispiel, ja. Ich glaube, der Einfluss von einem Trainer ist dann eher wichtig in der Halbzeit oder in der Ansprache vorm Spiel oder in der ganzen Matchplanentwicklung, Trainingsgestaltung. Und da geht es ja auch sehr, sehr viel um authentische Emotionen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Roboter irgendwie einen guten Job machen würde.
Okay. Das kann man ja auch übertragen auf den Arzt, die Ärztin in der Gesundheitsversorgung. Ne? Ich kann mir vorstellen, so ein KI-Roboter könnte eine Krankschreibung bei mir ausstellen, um durch einfache Fragen rauszufinden, ob ich einen grippalen Infekt habe. Aber sicherlich wäre das persönliche Gespräch mit einem Menschen immer noch das Zielführende.
Aber der Roboter kann ja dem Trainer/Arzt im Vorfeld an die emotionale Ansprache mit guten Informationen und Hinweisen vielleicht helfen.
Womit wir bei der Wissenschaft wären. Evidenzbasierung. Evidenzbasierung bedeutet ja, dass die Entscheidungen im ärztlichen, im gesundheitlichen Bereich nicht nur auf Erfahrung beruhen, sondern tatsächlich auf wissenschaftlichen Methoden. Was ist wirksam, was weniger wirksam? Und ich nehme wahr, dass das, was Sie tun, gerade beim DFB, auch ein bisschen hingeht zu einem evidenzbasierten Fußball. Dann.
Absolut. Also dadurch, dass ich ja auch als Wissenschaftler aktiv bin, steckt das irgendwo in mir, dass wir jetzt nicht irgendwelche Behauptungen treffen, die wir nicht nachweisen können, die wir nicht validiert haben. Also absolut. Und ich glaube, insgesamt die Rolle des Data Scientisten in allen Branchen, das ist, also steckt ja auch irgendwie Datenwissenschaftler drin. Das ist ein sehr wissenschaftliches Arbeiten. Ich glaube, das ist in der Grundausbildung von jedem, der in dem Bereich arbeitet, drin, dass da auch sauber validiert, dass eine Evidenz sichergestellt werden muss. Also.
Ihr Wort in Gottes Gehörgang, Herr Bauer. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Ja, auch Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine richtig gute Folge. Und das war es auch mit unserer Staffel SMART, S-M-A-R-T, Digitalisierung in der Rehabilitation. Wir kommen im nächsten Monat wieder mit einer neuen Staffel, ganz realitätsnah. Bleiben Sie gespannt und neugierig. Ich freue mich drauf.